Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde der Glaubensinformation. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir schreiben den 19. März im Jahr des Herrn 2025. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 19. Adar im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier in Wuppertal und ich heiße Sie herzlich willkommen. Wenn Sie am selbigen Datum geben, 19 Uhr live dabei sind, entweder direkt hier im Webinar, da gelangen Sie hin, wenn es der 19. März ist, unter www.kck42.de/webinar, dann sind Sie hier live dabei. Vielleicht schauen Sie aber auch die Live-Übertragung bei Facebook an. Möglicherweise schauen Sie sich aber die Videoaufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Übertragung bei YouTube in unserem YouTube-Channel KCK Kirche Video veröffentlichen. Da gibt es eine eigene Playlist mit den Glaubensinformationen. Die können Sie auch direkt aufrufen, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen. Oder Sie hören sich die Audioaufzeichnung als Podcast an. Die können Sie abrufen unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort gibt es den RSS-Feed. Oder Sie suchen im Podcatcher Ihrer Wahl nach der Glaubensinformation und abonnieren Sie gleich, dann bekommen Sie jeweils die aktuelle Folge direkt in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt, sobald wir sie veröffentlicht haben. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuhören, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Natürlich haben Sie wie immer die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben. Wir fangen bald mit den Planungen für die neue Saison an, die ab den Sommerferien beginnen wird. Wenn Sie da Themenwünsche oder Themenanregungen haben, Feedback zu den aktuellen Folgen, Rückfragen oder Fragen allgemein theologischer Natur, dann schreiben Sie mir eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese E-Mail kommt direkt und unmittelbar zu mir und ich verspreche wirklich jede E-Mail zu beantworten, wenn mal eine E-Mail nicht direkt beantwortet wird oder auch nach einiger Zeit nicht beantwortet wird, schicken Sie mir sie bitte neu. Es ist tatsächlich im letzten Jahr ein, zweimal vorgekommen, dass eine E-Mail mich nicht erreicht hat oder wie auch immer im Spamfilter untergegangen ist. Melden Sie sich bitte einfach nochmal. Ich verspreche wirklich, jede ernst gemeinte E-Mail tatsächlich zu beantworten. Heute geht es um die letzten Worte Jesu, nämlich die Abschiedsreden im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Evangelium. Wir haben ja drei, nein, vier Evangelien im Neuen Testament. Drei davon sind die sogenannten Synoptiker, das ist Matthäus, Markus und Lukas. Die nennt man deswegen Synoptiker, weil man diese drei Evangelien in einer Zusammenschau, eben einer sogenannten Synopse, also einer tabellarischen Gegenüberstellung, parallel auflisten kann. Die weisen sehr, sehr viele Parallelen auf. Der Markus als ältestes Evangelium ist nahezu vollständig im Lukas- und im Matthäus-Evangelium enthalten. Die haben dann noch eigenes Sondergut und die haben viele Dinge, die dann bei Lukas und Matthäus parallel laufen. Das ist die sogenannte Login-Quelle Q, die wird in der Wissenschaft so bezeichnet. Aber wir sehen, dass doch zwischen den drei Synoptikern, Matthäus, Markus und Lukas, eine extrem hohe gegenseitige Abhängigkeit besteht. Das Johannesevangelium schert da aus. Es lässt sich nicht so ohne weiteres da hinein einfügen. Auch das Johannesevangelium weist die eine oder andere Parallele auf. Der Johannesevangelist ist über viele topografische Gegebenheiten oder lokale Gegebenheiten außerordentlich gut unterrichtet. Aber wir kriegen ihn nicht so einfach mit den sogenannten synoptischen Evangelien harmonisiert. Beispiel: Nach den synoptischen Evangelien bezieht sich der Zeitraum des öffentlichen Wirkens Jesu vom sogenannten galiläischen Frühling bis zu seiner Passion und seiner Auferstehung, Kreuzestod und Auferstehung etwa ein Jahr. Das ist das letzte Jahr im Leben Jesu, wenn Sie so wollen. Das Johannesevangelium fängt schon nicht in Galiläa an, sondern beginnt, wenn Sie so wollen, mit der Tempelreinigung. Etwas, was in den synoptischen Evangelien quasi erst die Leidensgeschichte einführt. Das steht im Johannesevangelium direkt und unmittelbar am Anfang. Und wir sehen, dass nach dem Johannesevangelium ein Dreijahresrhythmus vorgesehen ist. Jesus wirkt nach dem Johannesevangelium 3 Jahre öffentlich und zentral sind dort die sogenannten jüdischen Wallfahrtsfeste, die eine besondere Rolle dort spielen, die das Ganze rhythmisieren. Aber man kriegt diese Chronologie nicht überein zwischen Johannes und den sogenannten synoptischen Evangelien. Da passiert aber noch etwas weiteres, denn nach den synoptischen Evangelien und im Übrigen auch nach Paulus, der im ersten Korintherbrief ja einen Einsetzungsbericht vom letzten Abendmahl überliefert, ist das letzte Abendmahl ein Pessachmahl gewesen. Jesus stirbt also nach den synoptischen Evangelien am Pessachfest. Weil das offenkundig bei manchen Irritationen auslöst und weil ich letzte Woche da eine kleine Diskussion mit einem Teilnehmer der Glaubensinformation kompakt hatte. Denn die Glaubensinformationen, die wir hier live und online übertragen, finden auch analog in der analogen Welt im katholischen Stadthaus in Wuppertal statt. Und da gibt es immer wieder Irritationen. Ist das denn denkbar, dass jemand am Pascha-Fest, weil es ja doch auch ein hohes Fest im Judentum ist, stirbt? Ja, das ist denkbar und es ist historisch sogar verbürgt. Denn was in den Evangelien steht, ist ja, dass es sich um einen Rüsttag handelt. Es ist nicht der Rüsttag für das Pascha-Fest, sondern der Rüsttag für den Schabbat. Der Schabbat steht über allem. Und am Schabbat gelten bestimmte Schabbatgebote. Das Pessachfest ist ein Wallfahrtsfest gewesen, sehr bunt. Wir wissen noch nicht mal genau, wie es zur Zeit Jesu gefeiert worden ist. Es war wahrscheinlich gar nicht so reglementiert, wie wir das heute aus dem Judentum kennen, weil wir heute natürlich die Pessach-Haggadah haben, die in der Folge der Trennung von Christentum und Judentum und auch der Neuorganisation des Judentums nach dem Verlust Jerusalems im römisch-jüdischen Krieg im Jahr 70 neu festgelegt worden ist mit der sogenannten rabbinischen Tradition. Die wird natürlich auf der vorgängigen Tradition fußen, die wird nicht völlig unterschiedlich von dem gewesen sein. Aber es ist durchaus denkbar, dass die Römer am Pessachfest jemanden hingerichtet haben, dass Jesus dann rasch vom Kreuz genommen werden soll, hängt mit dem Schabbat zusammen. Also, das ist das, was wir in den synoptischen Evangelien und letzten Endes auch als Hintergrundrauschen im ersten Korintherbrief bei Paulus finden, dass wir dort ein letztes Abendmahl als Pessachmahl haben. Und in der Tat können wir ja die sogenannten Einsetzungsworte, aus der sich unsere Eucharistiefeier entwickelt hat, nein, auf der sie fußt, darf man vielleicht besser sagen, sehr gut in den Pessachritus einordnen, weil es dort den sogenannten fünften Becher gibt, der mit einem freien Spruch des Hausherrn versehen werden kann. Und möglicherweise, das ist hypothetisch gesprochen, möglicherweise hat Jesus just diesen fünften Becher, die anderen waren mit entsprechenden Versen schon versehen, genutzt, um das einzusetzen, was wir heute als Eucharistie, als Brotbrechung, als letztes Abendmahl kennen. Johannes hat das nicht so. Im Gegenteil, im Johannesevangelium gibt es zwar auch ein letztes Abendmahl und da werden wir ja gleich hineinschauen. Wir werden uns ja diese großen Reden, die Jesus im Zusammenhang dieses Mahles hält, anschauen, die wir so eben nicht in den Synoptikern finden. Aber nach dem Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Pessachlämmer geschlachtet werden. Pessach wäre also einen Tag später gewesen. Das kriegt man nicht harmonisiert. Wir haben also alleine eine unterschiedliche Chronologie. 3 Jahre im Johannesevangelium versus 1 Jahr in den synoptischen Evangelien. In den synoptischen Evangelien ist das letzte Abendmahl ein Paschamahl, ein Pessachmahl. Im Johannesevangelium ist es einfach ein letztes Abendmahl. Und es verwundert vielleicht genau deshalb nicht, dass Johannes diesen Einsetzungsbericht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, nicht im Zusammenhang des Abendmahls überliefert. Der Sache nach finden wir das in der großen Brotrede im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, wo Jesus sehr überdeutlich, ja sogar sehr materialistisch deutet, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der bleibt nicht in mir und ich bleibe nicht in ihm. Dieses Brot ist mein Fleisch. Der Sache nach kennt Johannes das also durchaus, diese Identifikation der Materie des Brotes und des Weines mit Leib und Blut Christi, aber er überliefert es eben nicht im Zusammenhang der Abendmahlserzählung. Dafür hat Johannes ein anderes, eine Zeichenhandlung, was wir nicht in den synoptischen Evangelien finden, das ist die Fußwaschungsszene, die wir dann im Johannesevangelium haben. Man muss sich also, wenn man das Neue Testament nicht exegetisch angeht, doch irgendwie erklären. Ja, man muss sich, wenn man historisch kritisch die Sache einordnen will, auch die Frage stellen, welche Chronologie ist denn jetzt die eigentliche und wie erklärt man dann die andere? Da gibt es keine eindeutige Meinung, es gibt eine Mehrheitsmeinung, der ich persönlich folge. Der verstorbene Papst Benedikt, den ziehe ich jetzt einmal vor, hat in seinen Jesusbüchern aber eine Minderheitenmeinung vertreten, denn er war der Meinung, dass der johannäischen Chronologie der Vorzug zu geben sei. Das hängt vielleicht auch mit seiner persönlichen Präferenz des Johannesevangeliums zusammen, schreibt aber Gott sei Dank in im Vorwort zu seinen Jesusbüchern, dass diese Bücher nicht Teil des authentischen Lehramtes der römisch-katholischen Kirche seien und man damit auch anderer Meinung sein dürfte. Das ist sehr schön, denn von dieser Freiheit mache ich Gebrauch, ohne mich der Irrlehre oder des Widerspruches gegen eine päpstliche Lehräußerung schuldig zu machen. Ich folge hier der Mehrheitsmeinung, die davon ausgeht, dass die ursprüngliche Chronologie des Wirkens Jesu damit auch des letzten Abendmahls in den synoptischen Evangelien überliefert ist. Dann muss man aber eben erklären, wie ordnet man denn dann das Johannesevangelium dazu? Und da gibt es von alters her schon eine gute, wie ich finde, und einleuchtende Erklärung. Man bezeichnet das Johannesevangelium in der neutestamentlichen Exegese auch als Midrasch der synoptischen Evangelisten. Was meint das? Aller Wahrscheinlichkeit nach, sogar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, hat der Evangelist des Johannesevangeliums die synoptischen Evangelien gekannt. Das liegt nahe, denn im Jahr 70, kurz nach 70, wird Markus geschrieben, Lukas und Matthäus etwa um das Jahr 80. Und das Johannesevangelium wird etwa um das Jahr 100 niedergelegt. Da liegen also 20 bis 30 Jahre dazwischen. Und es ist wahrscheinlich, dass der Johannesevangelist die drei synoptischen Evangelien schon kannte und sie jetzt theologisch reflektierend kommentiert. Das nennt man einen Midrasch in der jüdischen Tradition. Dieser Begriff ist auch nicht an den Haaren herbeigezogen, denn das Johannesevangelium entsteht zu einem besonderen Zeitpunkt. Das frühe Christentum, die frühe Kirche, war keine eigenständige Religion, verstand sich auch nicht als eigenständige Religion, sondern auch die Heidenchristen verstanden sich als zum Volk Israel gehörend. Das freilich wurde von jüdischer Seite und sehr früh auch von judenchristlicher Seite nicht unbedingt gutiert. Wenn Sie ja häufiger zu Gast bei der Glaubensinformation sind, dann werden Sie diesen Streit zwischen Juden und Heidenchristen sicherlich schon häufiger gehört haben und erinnern. Aber in der Zeit, wo das Johannesevangelium entsteht, passiert noch etwas. Denn das Judentum muss sich nach der Katastrophe des römisch-jüdischen Krieges und des Verlustes nicht nur des Tempels, sondern der Stadt Jerusalem, die war dem Erdboden gleichgemacht, neu ordnen oder in der Geschichte verschwinden. Mit dieser Neuordnung ist eine, ich betone, legendarische Synode von Jaffne verbunden. Jaffne liegt dort heute südlich von Tel Aviv im Ort Jaffa. Historisch verbürgt ist, dass sich dort einige aus der Gruppe der Pharisäer versammelten und wohl überlegten, wie können wir das Judentum unter diesen neuen Gegebenheiten hinüberretten? Denn das zentrale Symbol des Judentums der damaligen Zeit, der Tempel, war verloren. Und darauf bezog sich aber alles. Der war weg. Und offenkundig restituiert sich in Jaffna das Judentum. Es bildet sich das heraus, was wir heute als das rabbinische Judentum mit Talmud-Tradition und so weiter kennen. Legendarisch wird das mit der Synode von Jaffna verbunden. Man weiß nicht, ob die wirklich stattgefunden hat. Es ist ein legendarischer Topos. Interessant ist, dass zur selben Zeit wir auch innerhalb des Christentums Diskussionen finden. Das Johannesevangelium ist ein Teil davon. Gibt auch außerbiblische Schriften, wo wir merken, die Diskussionen, die man offenkundig im Kreise der frühen Rabbiner geführt hat, haben große Parallelen und Ähnlichkeiten, aber auch Abgrenzungen im christlichen Bereich. Es ist die Zeit, in der das Christentum eine zunehmend eigene Identität ausbildet und das Judentum auch. Und man weiß nicht, wer hat sich da von wem getrennt oder hat man sich überhaupt getrennt, hat man sich nur einfach voneinander entwickelt. Erst nach 100 kann man von einer beginnenden christlichen Religion oder einer beginnenden Eigenständigkeit der christlichen Kirche und einem eigenen, ja, das Judentum war immer eigenständig, aber einer Abgrenzung vom Judentum sprechen und das erfolgte gegenseitig. Es gibt aus diesen Zeiten durchaus sehr antichristliche Schriften aus dem Judentum und sehr antijüdische Schriften aus dem Christentum. Man merkte, da reiben sich, wenn man eine heutige Terminologie nehmen wollte, zwei vielleicht eher Stiefgeschwister als Geschwister aneinander und gehen zunehmend getrennte Wege. Im außerchristlichen und außerjüdischen Bereich wurden die Christen immer noch als Teil des Judentums wahrgenommen. Wenn wir im Jahr 150 bei Tacitus lesen, dass da in Rom unter Kaiser Nero eine Gruppe von Juden, die sich auf einen gewissen Christos berufen, von Nero hingerichtet worden sind, dann sieht man da, von außen betrachtet, war das Christentum ein Teil des Judentums. Intern aber gibt es Absetzungsbewegungen. Und ein Teil stellt das Johannesevangelium dar. das in Teilen durchaus aus heutiger Sicht betrachtet, wenn man die historischen Hintergründe nicht beachtet, antijudaistisch klingt. Aber, und hier kommt schon die erste Triggerwarnung, es ist nicht wirklich im eigentlichen Sinn antijudaistisch. Und da blende ich Ihnen mal direkt eine wichtige Textstelle ein, die man da beachten muss. Wir sind im vierten Kapitel des Johannesevangeliums. Ich hoffe, ich habe die richtig. Ja, Kapitel 4, Vers 22. Das ist die berühmte Erzählung der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen in Samarien. Also aus der Sicht Jesu, eine Frau, die nicht zum Judentum gehört. Haben Till Markensteiner und ich gerade in der jüngsten Ausgabe von DE Verbum direkt auch drüber diskutiert. Den Link lege ich Ihnen in die Shownotes, damit Sie sich das vielleicht dann nochmal da etwas ausführlicher angucken können. Und innerhalb dieses Diskurses mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht Jesus folgenden Satz: Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Im Munde Jesu also wird schon sehr deutlich, und welche Autorität könnte aus christlicher Sicht höher sein? Das Heil kommt von den Juden, das ist die Wurzel, um es mit den Worten des Paulus zu sprechen, auf der das Christentum aufgepfropft ist. Von Anfang an, und das ist ja das vierte Kapitel im Johannesevangelium, also doch sehr früh, wird also im Johannesevangelium schon dargestellt, es geht hier nicht um Christen versus Juden, das Heil kommt von den Juden, aber aus der johannäischen Sicht, und da geht es um Identitätsfragen, gibt es doch ein gewisses Prä des Christlichen. Denn er muss ja seinen Leuten jetzt erklären, wieso wollen uns die orthodoxen Juden, und orthodoxer Jude meint hier nicht das, was wir heute unter jüdischer Orthodoxie verstehen, also die rechtgläubigen Juden, warum bekehren die sich nicht einfach alle zum Christentum? Wir sind im Jahr 100. Die historischen Erinnerungen verschwinden langsam im Bewusstsein. Man hat nur noch die schriftlichen Quellen. Augen- und Ohrenzeugen leben kaum noch. Auch wenn der Johannesevangelist sich auf einen solchen Augenzeugen beruft, und da blende ich Ihnen auch wieder eine wichtige Stelle in diesem Zusammenhang ein. Da sind wir nämlich jetzt schon so ein wenig bei den Einleitungsfragen, die im Johannesevangelium eine wichtige Rolle spielen. Und da sind wir ziemlich am Ende des Johannesevangeliums. Moment, ich blende Ihnen den Text ein. Ich muss immer so ein bisschen herumklicken hier. So, da sind wir im 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Da heißt es ab Vers 24: Dies ist der Jünger, und da handelt es sich um den Jünger, den Jesus liebt. Dies ist der Jünger, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles einzeln aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die aufgeschriebenen Bücher nicht fassen. Und wenn man dann noch ein Kapitel vorherklickt, da liegt jetzt genau gerade der Link drüber. Also wenn wir ins 20. Kapitel gehen, haben wir noch eine ähnliche Bemerkung. Am Ende des 21. Kapitels, da heißt es: Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Vor allen Dingen die erste Bemerkung, also die ganz am Schluss des Johannesevangeliums steht, der sogenannte zweite Schluss des Johannesevangeliums zeigt, der Jünger, der all das bezeugt und es aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist, ist nicht identisch mit dem Autor des Johannesevangeliums. Der berichtet ja über den. Der greift offenkundig auf Quellen, mündliche Überlieferungen, vielleicht auch schriftliche Zeugnisse dieses Jüngers, den Jesus liebte, zurück. Das muss man sich klar machen. Das heißt, Johannes, der Evangelist, der sich Johannes nennt oder der Autor des Johannesevangeliums, beruft sich auf einen Augenzeugen. Aber diese Augen- und Ohrenzeugen im Jahr 100 werden rar. Und an dieser Stelle wird im Prinzip schon auch die Identitätsfrage gestellt: Wohin entwickelt sich die frühe Kirche, wenn das Judentum selber sich nicht in Gänze zum Christentum bekehrt? Und nach Paulus ist das gar nicht zwingend notwendig, aber es war offenkundig ein Streitfall. Ja, in der Auseinandersetzung zwischen Messiasgläubigen Christen, die in Jesus den Messias sehen, und Juden, die Jesus nicht als Messias anerkannten, kommt es zunehmend zur Identitätsfrage. Man erkennt als früher Christ zu dieser Zeit wohl, wir werden nicht in diesem Volk Israel so ohne weiteres aufgehen können. Da entsteht eine Reibungsfläche. Und ein Zeugnis dieser Reibungsfläche aus christlicher Sicht ist eben das Johannesevangelium. Und da spielt die Frage letzten Endes eine Rolle: Bist du für Jesus oder gegen Jesus? Und da geht es in der ganzen Zeit auch um diese Frage. Dieses Bekenntnis zu Jesus spielt schon im Johannesprolog direkt am Anfang eine wichtige Rolle. Auch da werfen wir ganz kurz einen Blick hinein, ehe wir dann gleich wirklich mal in diese Abschiedsreden gehen. Auch ist ja eine Menge Holz, eine Menge Text, die wir da noch vor der Brust haben. Im Johannesevangelium und im Johannesprolog, den blende ich Ihnen ein, da sind wir im ersten Kapitel, gibt es ja eine ganze Reihe von Sätzen, die in diese Entscheidung rufen. Hier zum Beispiel, jetzt habe ich den Text gerade gehabt, hier, also Jesus, das wahre Licht kam, das die Menschen leuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das heißt, von Anfang an war diese Selbstverständlichkeit eigentlich nicht da. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, Jesus wird zum, oder der Glaube an Jesus wird zum Identitätsmarker, der zum Heil führt oder nicht. Gleichzeitig stellt dieser Jesus fest, das Heil kommt von den Juden. Es ist eine Ambivalenz, die Paulus gut 60 Jahre vorher noch klar klärt, das Heil bleibt auch beim jüdischen Volk, das Christentum kommt hinzu. Hier sind wir jetzt in einer historischen Situation, in der das Christentum nach wie vor nicht von den jüdischen Nichtchristen gutiert wird. Judenchristen gab es vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so viele, weil die mit dem Verlust der Urgemeinde in der Folge des römisch-jüdischen Krieges vielleicht sogar von der Bildfläche weitestgehend verschwunden sind. Und jetzt entwickelt sich das auseinander weg, sodass man aber diese Verhältnisfrage neu klären muss. Wenn das Heil von den Juden kommt, es aber in Jesus Christus aufgeschieden ist, was heißt das denn jetzt für dieses Verhältnis? Und da spielt 1,14 der berühmte Satz, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit, eine ganz wichtige Rolle. Das Wort ist Fleisch geworden. Im Griechischen steht da das Wörtchen Logos. Das übersetzen wir im Deutschen immer mit Wort. Logos geht aber viel weiter. Logos ist auch Verstand, Vernunft, die göttliche Weisheit. Man kann es im Deutschen eigentlich fast schwer wiedergeben. Man müsste eigentlich, um diese ganze Fülle dastehen zu lassen, aber dann haben wir ein griechisches Wort, das viel Deutschsprachigen vielleicht gar nicht sagen wird. Der Logos ist Fleisch geworden. Er hat sich in Jesus materialisiert. Und damit setzt Johannes ein Fanal. Er beantwortet die große christologische Frage noch nicht. Aber er deutet sie an und sie ist schon weiter fortgeschritten. Es ist schon klar, in Jesus war Gott gegenwärtig. In Jesus war Gott da. Wir sind noch 200 Jahre davon entfernt, dass wir bekennen können, wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber für Johannes besteht kein Zweifel darin, Gott hat sich in Jesus inkarniert. Und in diesem Zusammenhang spielt etwas eine wichtige Rolle, was wir so nur im Johannesevangelium finden. Das sind die sogenannten Ich-Bin-Worte. Ich bin der Weinstock, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Wasser des Lebens. Alles Worte, die wir im Johannesevangelium kennen, im Griechischen ego eimi. Und es hört sich erstmal an, als wenn Jesus da über sich Eigenschaften sagt. Aber es gibt, und die möchte ich Ihnen am Anfang, bevor wir dann gleich wirklich in die Abschiedsreden einsteigen, noch eine Textstelle präsentieren. Die finden wir in der Szene der Verhaftung im Garten Gethsemane. Da sind wir im 18. Kapitel, Vers 22, denn diese Szene ist wichtig und in einer gewissen Weise entlarvend. Also, wir befinden uns, Entschuldigung, im Garten Gethsemane, das letzte Abendmahl, die Abschiedsreden sind gehalten. Jesus betet, die Tempelwache kommt, will ihn verhaften. Judas küsst ihn, identifiziert ihn damit. Und jetzt kommt es zu folgender Szene. Ich fange in Vers 19 an zu lesen. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe offen vor aller Welt. Nein, ich bin im falschen Vers. Entschuldigung, das ist der falsche Vers. Wo bin ich hier gelandet? Es entsteht eine kleine Pause. Es ist nicht 18,22, es ist Vers 6. Ich habe falsch geguckt. Entschuldigung, ich muss mich entschuldigen. Wir fangen in Vers 4 an zu lesen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie aus und stürzten zu Boden. Jetzt stellen Sie sich folgende Szene vor. Sie werden gerade morgen in eine Verkehrskontrolle, müssen Ausweis, Führerschein, Fahrzeugpapiere zeigen. Der Polizist guckt sich das Foto an, ist ja schon ein bisschen älter und sagt: Sind Sie, mich würde er fragen, sind Sie Werner Kleine? Und ich würde antworten: Ich bin es. Und jetzt stürzt der Polizist zu Boden. Das ist die Szene, die hier geschildert wird. Und Sie merken schon, es ist einigermaßen absurd, wenn es sich nur mal reine Verhaftungsszene handeln würde. Jesus spricht hier im Griechischen: Ich bin es, die Worte ego eimi. Das sind die Worte, mit denen diese ganzen ego eimi-Sätze eingeleitet werden. Aber warum stürzen die zu Boden? Die Szene löst sich auf, wenn wir erinnern, dass Gott dem Mose am Berg Sinai ja seinen Namen offenbart, am brennenden Dornbusch ja seinen Namen offenbart. Jahwe, ein Tetragramm, JHWH. Übersetzt: Ich bin der ich bin. Man müsste eigentlich noch weiter übersetzen: Ich war der ich war, ich werde sein der ich war, ich war der ich sein werde und so weiter. Man kann dieses hebräische Wort eigentlich gar nicht eindeutig übersetzen. Die kürzeste Form ist: Ich bin. Ego eimi. Diese Szene in der Verhaftung im Garten Gethsemane suggeriert, dass Jesus den Gottesnamen ausgesprochen hat. Und dann stürzen sie natürlich zu Boden. Das macht Sinn. Und das ist ein Topos, den wir im Johannesevangelium finden. In Jesus offenbart sich das Heil der Welt. In Jesus, durch Jesus hindurch, offenbart sich Gott dieser Welt. Es wird sogar deutlich im Zerreißen des Vorhangs, im Moment der Stunde des Todes, weil der Vorhang ja die Herrlichkeit Gottes verhüllen sollte. Und die Herrlichkeit Gottes wird offenbar. Erinnern Sie sich gerade an den Johannesprolog, wo wir gehört haben, die Herrlichkeit tritt zutage in Jesus. Und dann, wenn er diesen Gottesnamen ausspricht und dann steckt das aber, dann stürzen die natürlich zu Boden, das ist klar, das ist dann die angemessene Reaktion angesichts des Aussprechens des Gottesnamens, was übrigens nur dem hohen Priester am Yom Kippur-Tag erlaubt war, den Gottesnamen auszusprechen. Dann heißt das aber auch in den Ego Eimi-Sätzen tritt dieser Anspruch der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus deutlich hervor. Wohlgemerkt, wir sind noch nicht bei der christologischen Definition wahrer Gott und wahrer Mensch, aber wir sind auf dem Weg dahin. Für den Johannesevangelium geschieht in Leiden und Sterben, in der Jesusgeschichte die Offenbarung Jesu. Deswegen schreibt er diesen Midrasch, mit dem er die synoptischen Evangelien, wenn Sie so wollen, kommentiert. Kommentiert. In Jesus offenbart sich Gott, weshalb auch die johannäische Passionsgeschichte von einer Besonderheit geprägt ist. Jesus erscheint als der Herr des Verfahrens. Er ist der Handelnde. Er wird nicht behandelt. Er wird nicht einfach am Kreuz hingerichtet. Er steigt souverän auf den Thron des Kreuzes. In diesem Zusammenhang, und jetzt kommen wir zu den Abschiedsreden im Johannesevangelium, spielt dann auch der letzte Abend im irdischen Leben Jesu eine Rolle. Denn der Johannesevangelist nutzt jetzt diesen Abend, wenn Sie so wollen, um Jesus ein Vermächtnis sprechen zu lassen. Er gibt seinen Jüngern ein Vermächtnis mit auf den Weg in dieser Zwischenzeit. Seine irdische Zeit mit ihnen, die Lehrzeit, wenn Sie so wollen, endet. Die neue Zeit bricht an. Es wird eine kurze Zeit geben, wo er nicht da ist. Die Zeit zwischen Kreuzestod und Auferstehung, da werden die alleine sein. Das wird gleich eine Rolle spielen. Dann wird er aber nochmal bei ihnen sein, um schlussendlich ganz in den Himmel aufgenommen zu werden. Und dann, wie ist die Frage, wie geht's weiter? Das klärt der johannäische Jesus in diesen Abschiedsreden. Sind die wirklich so gehalten worden? Das ist die Frage der Fragen. Wir haben ja keine Aufnahmen aus dieser Zeit, keine Handys gab es und so weiter, und wir wissen es nicht. Dass Jesus diese Abschiedsrede so gehalten hat, ist ehrlich gesagt einigermaßen unwahrscheinlich. Warum? Weil die synoptischen Evangelien davon so gar nichts wissen, aber wirklich so gar nichts. Aber oft ist es nicht relevant, ist die wirklich so gehalten worden oder nicht, was man ja auch nicht ausschließen kann, sondern hätte sie so gehalten werden können. Und die johannäische Gemeinde und die Gemeinde, an die der Johannesevangelist sein Evangelium schreibt, kriegt hier eine Weisung aus dem Geist Jesu, wie sie sich verhalten sollen. Denn diese Abschiedsreden sind auch Reden, die in die Entscheidung rufen. Vergessen Sie nicht, wir befinden uns in einer Entscheidungszeit. Bist du für oder gegen Jesus? Man wollte in das Volk Israel aufgehen, ist damit aber als frühes Christentum faktisch gescheitert. Es entwickelt sich eine eigene Identität. Und dann ist natürlich die Frage: Wozu gehörst du jetzt? Welchen Weg willst du gehen? Und was ist mit den Juden, die nicht sich zu Jesus als Messias bekennen? Das Heil kommt von den Juden, das bleibt. Der Paulus hat eine Antwort gefunden. Das Heil bleibt beim Volk Israel. Aber in dieser hochkonfliktiven Gemengelage, in der sich der Evangelist Johannes befindet, finden Radikalisierungen statt. Und deswegen spricht der Johannesevangelist sehr oft, ja, wie soll ich sagen, fraktionierend. Dort die Juden, dort die Jünger. Das ist so einfach historisch gar nicht aufzulösen. In der historisch-kritischen Situation, in der das Evangelium entsteht, macht das Sinn. Man darf es aber nicht von da abstrahieren und jetzt eine Lehre daraus erziehen, dann wird es nämlich furchtbar. Und das ist in der Kirchengeschichte leider passiert. Aber schauen wir jetzt mal in die Abschiedsreden hinein. Und das ist eine große Menge Text, die wir da haben. Sie umfasst nämlich eigentlich sogar fast drei Kapitel, drei ganze Kapitel im Johannesevangelium. Die beginnen in Johannes 14. Vorweggegangen ist die Fußwaschungsszene, die berühmte, und die Ankündigung der Auslieferung. Und dann leitet der Johannesche Jesus schon zu den Abschiedsreden hinüber, die dann mit dem 14. Kapitel beginnen. Und da steigen wir jetzt auch in die Abschiedsreden ein. Wir beginnen mit den ersten drei Versen. Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus erscheint hier, wenn Sie so wollen, als so eine Art Quartiermacher. Er kündigt an, ob die Jünger das in dieser Situation, wenn die Rede so gehalten worden ist, wirklich verstanden haben, denn die Verhaftungsszene kommt ja erst noch. Eigentlich haben die gerade zusammen Mahl gehalten. Ja, sie wissen, es rückt eine Entscheidungssituation nahe, aber dass sich das alles in den nächsten Stunden so dramatisch entwickeln wird und wie sich das entwickeln wird, darüber werden wir in 2 Wochen bei der nächsten Glaubensinformation sprechen, wenn es um den letzten Tag im Leben Jesu geht. Das ist denen vielleicht noch gar nicht klar. Aber Jesus kündet jetzt ja an, dass eine Zwischenzeit beginnt zwischen dem, was ist, dem, was kommt. Und in dieser Zwischenzeit wird es vielleicht eine Verwirrung geben. Und Jesus sagt hier sehr deutlich, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Egal was passiert, ich werde vorausgehen, um dorthin, wohin ich gehen werde, einen Platz für euch vorzubereiten. Verlasst den Mut nicht. Das ist natürlich auch für frühe Christen, die in dieser Unsicherheitssituation leben, die teilweise vom römischen Staat verfolgt werden, essentiell, hochwichtig, diesen Identifikationsmarker haben, egal was passiert, behalte Jesus im Blick, folge ihm nach, er ist vorausgegangen, dort, wo er jetzt ist, wirst auch du hinkommen und dort wird alles vorbereitet sein. Mehr noch, er wird wiederkommen und wird uns zu sich holen, damit auch wir dort sind, wo er ist. Da stellt sich doch jetzt die Frage, woher wissen wir denn den Weg? Eigentlich ist die Pace schon gesetzt, dass Jesus ja nicht nur der Quartiermacher ist, sondern auch den Weg weisen wird. Und genau das führt der Johannesche Jesus im Fortgang aus. Die Verse 4 bis 14. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie könnten wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Was auch immer ihr in meinem Namen erbittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Die beiden Jünger, Thomas und Philippus, spielen eine wichtige Rolle. Sie sind, wenn Sie so wollen, auch unsere Anwälte in dieser Geschichte. Denn Sie stellen ja die richtigen Fragen. Wir wissen doch gar nicht, wohin du gehst. Und zeig uns den Vater, dann genügt es uns. Dieser Text ist sehr wichtig, weil er auf der einen Seite nochmal diese Entscheidungssituation hervorruft und Jesus in einem ersten Ich Bin-Satz in den Abschiedsreden hier sich als Wegmarker darstellt. Ich hier oben in Vers 6, der berühmte Satz: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Erinnern Sie nochmal: Ich bin, Ego eimi, triggert in frühchristlichen Ohren den Gottesnamen JHWH, der von Gott dem Mose offenbart ist. In Jesus erscheint dieser Gott. Der Vater und er sind eins. Der Vater wirkt durch ihn. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Ein Satz, der gleich, glaube ich, nochmal kommen wird, explizit, der übrigens in unserer römisch-katholischen Tradition eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, denn im frühesten Christentum beginnt mit Johannes Chrysostomus, als die Trennung zwischen West- und Ostkirche noch gar nicht so vollzogen war, gab es ja eine Scheu, die Eucharistie anzuschauen, weil wir auch im Buch Exodus lesen, wie Mose den Wunsch äußert, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, Gott eben diesen Wunsch verwehrt, weil er dann sterben müsste, weil Lebende die Herrlichkeit Gottes nicht schauen können, weil sie zu groß für das Verstehen ist. Deshalb geht Johannes Chrysostomus hin und errichtet ja die Ikonostasen, die Sie heute noch in orthodoxen Kirchen sehen können. In unserer westlateinischen, unserer römisch-katholischen Tradition kommt aber im Mittelalter genau dieser Satz aus dem Johannesevangelium: Der Vater ist in mir und wer mich sieht, sieht den Vater zum Tragen. Und es entsteht die sogenannte Schaufrömmigkeit, das Fronleichnamsfest, das Zeigen der Hostie, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt in der heiligen Messe. Und diese Ikonostasen fallen, sodass wir hinschauen können. Wir sollen schauen. Das geht auf das Johannesevangelium zurück. Warum? Weil der Vater sich in Jesus zeigt. Noch einmal die Betonung, die Frage: wahrer Gott und wahrer Mensch, die im Konzil von Nizäa vor 1700 Jahren beantwortet ist, wird hier angetriggert, aber noch nicht endgültig beantwortet. Denn die Frage, der Vater könnte sich auch in einem Menschen offenbaren, ohne dass der Mensch göttlich dadurch wird, die ist ja noch nicht hundertprozentig geklärt. Die Frage, die christologische Frage, weiß der Sohn, weiß die göttliche Natur, weiß die menschliche Natur in Jesus, dass sie auch eine göttliche Natur hat, ist ja bis heute nicht wirklich zu beantworten. Die Fragen bleiben außen vor. Es wird nur klar, der Vater wirkt durch ihn. Aber dann der wichtige Satz hier im sechsten Vers: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und jetzt der Zusatz: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist die große Entscheidung, um die es in der Zeit, in der das Johannesevangelium entsteht, geht. Es gibt Juden, die aus dem Auserwählten, aus dem erwählten Volk sind, die sich nicht zu Christus bekennen. Das ist auf der einen Seite vielleicht eine Kränkung, vielleicht aber auch ein Skandal. Es ist eine Ambivalenz, die sich nicht lösen lässt, mit der Paulus, ich erwähnte es schon, sich beschäftigt hat und sagt, die Erwählung Israels bleibt, wir Christen sind die Hinzugekommenen. Der Evangelist Johannes zieht eine Grenzlinie. Und der einzige Weg führt über Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer ihm. Da ist eine Grenze. Was aber bleibt dann mit dem Erwählungsgedanken? Bis heute gibt es ja die Diskussion, auch das eine Diskussion, die ich sehr häufig in Wuppertal führe, worin denn die Erwählung Israels besteht. Wir haben nach 2000 Jahren Christentumsgeschichte immer noch Christen, die darin eine Kränkung vielleicht sogar empfinden können. Dabei ist die Erwählung Israels ein Auftrag, den Israel hat, nicht exklusiv für sich zu wandeln, sondern den Namen Gottes in der Welt lebendig zu halten. Aber es gibt bis heute auch im Volk Israel, und Sie wissen, dass ich das Judentum sehr, sehr schätze, in orthodoxen Kreisen harsche Ablehnung des Christlichen. Warum? Weil wir an einen Gekreuzigten glauben. Ein Gekreuzigter kann nie Messias sein, weil ein Gekreuzigter ein Fluchtod gestorben ist. Es gibt manchmal unüberbrückbare Linien und der Johannesevangelist, der ja in dieser Zeit lebt, wo man offenkundig als christliche Gemeinde anerkennen muss, wir werden nicht in dieses Volk Israel hinein aufgenommen, zumindest nicht mit offenen Armen. Vielleicht aus dieser beginnenden Kränkung heraus dann auch exklusivistisch denkt und dann der Jesus eben sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Der historische Jesus, und das erleben wir ja gerade in den synoptischen Evangelien, hat das Heidentum, hat uns erstmal gar nicht im Blick gehabt. Ganz im Gegenteil, der Frau am Samariterbrunnen begegnet er auch erst harsch. Sie muss ihn erst überwinden. Und erst als sie sich zu ihm als der Messias bekennt, kommt da gewissermaßen ein Kontakt zustande. Historisch ist das alles nicht so eindeutig. Aber rhetorisch im ausgehenden ersten Jahrhundert, als der Konflikt zwischen früher Kirche und der beginnenden eigenständigen Identität des christlichen und einem Judentum, dass das Bestreben der frühen Christen ins Volk Israel aufgenommen zu werden, nicht gutiert, entsteht auch diese Anti-Haltung, die aus christlicher Sicht dann etwas Exklusivistisches abgrenzt. Das hat niemand kommt zum Vater, außer durch mich, hier im Munde Jesu. Jetzt ist aber die Frage, Jesus hat schon einige Male jetzt davon gesprochen, dass er eine Zeit kommen wird, wo er nicht da ist und ob die Jünger auch in der intendierten Situation beim letzten Abendmahl ahnen, dass diese Zeit wenige Stunden später Wirklichkeit werden wird. Auch darauf muss Jesus ja eine Antwort finden und deswegen erzählt er in den Abschiedsreden hier weiter. Wir lesen ab Vers 15, die Verse 15 bis 31 im 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich blende Ihnen den Text wieder ein, damit Sie mitlesen können. Da heißt es folgendermaßen: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, fragte ihn: Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beruhige sich nicht und verzage nicht, beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe fort und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es zu euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen von hier weggehen. Im Johannesevangelium gibt es verschiedene thematische Linien. Eine Linie ist die Wahrheit. Eine andere Linie ist die der Liebe. Diese Linien durchziehen in vielen Schleifen das gesamte Johannesevangelium. Und hier in diesem Absatz der Abschiedsreden Jesu haben wir, wenn Sie so wollen, ein Kreisen, ein Gedankenkreisen um diesen Gedanken der Wahrheit und der Liebe. Liebe wird aber als etwas gedacht, was nicht nur hypothetisch da irgendwo im Raum steht als Behauptung, sondern etwas sehr Konkretes. Liebe, die Agape, von der hier die Rede ist, das in und mit und ineinander sein. Am Ende des Johannesevangeliums wird es eine berühmte Szene geben, die in unserer Einheitsübersetzung leider nicht gut übersetzt ist, wo Petrus und der auferstandene Jesus ein Gespräch kommen. Der Auferstandene fragt den Petrus immer: Liebst du mich? Und er fragt nach diesem Ineinandersein und Petrus antwortet mit einem anderen griechischen Wort, das im Deutschen mit übersetzt wird, mit: Ich bin dein Freund. Die Agape meint ein Ineinander verschlungen sein, eine Teilhabe, eine gegenseitige. Da ist man sich nicht nur irgendwie miteinander freundschaftlich verbunden, sondern ist eines Wesens, eines Geistes, man partizipiert einander. Und die Geschichte im Ende des Johannesevangeliums mündet dann darin, dass Jesus sich mit dem zufrieden gibt, was Petrus ihm geben kann. Dass er nämlich sagt, willst du mein Freund sein? Und dann wird Petrus traurig, weil er merkt, den hohen Anspruch Jesu kann er nicht genügen. Hier in den Abschiedsreden geht es aber genau um dieses Ineinandersein. Der Vater ist in mir, ich bin im Vater. Der Vater wird in euch sein, wenn ihr an mich glaubt. Ich werde in euch sein, ihr werdet in mir sein. Es ist genau dieses Ringen, dieses Rufen um die Entscheidung, um das es dem Johannes hier geht. Jesus ist der einzige Weg aus seiner Sicht. An ihm entscheidet sich alles. Wer zu Jesus kommt, der steht auf der richtigen Seite. Wer ihn ablehnt, steht nicht auf der richtigen Seite. Und hier kommt noch etwas Wichtiges hinzu. Im Hintergrund ist sicherlich die Auseinandersetzung mit dem Judentum, das sich nicht zur Messianität Jesu bekennt, gegen das Johannes hier durchaus auch anargumentiert, aber auch die Welt. Denn das ist ja das, was den frühen Christen gegenübersteht, ein römischer Staat, der ihren Glauben nicht gutiert, der in Teilen die Kirche verfolgt, der, und das ist der Begriff, der hier auftaucht, als Herrscher der Weltzeit, als Herrscher der Welt, der römische Kaiser, sogar gefährlich gegenübertritt, weil der römische Kaiser Göttlichkeit beansprucht und man ihm ja seiner Kultstatue ja opfern sollte, was die Christen nicht taten. Die Christen stehen also in einer Situation, wo sie permanent in ihrer Identität angefragt sind. Auf der einen Seite das Ringen um Gemeinsamkeit mit dem Judentum, mit dem Volk Israel, das nicht gutiert wird. Auf der anderen Seite das Ausgeliefertsein in eine staatliche Situation hinein, die die eigene Identität permanent anfragt. Hier in den Abschiedsreden antizipiert Jesus beim letzten Abendmahl genau diese Situation. Und es ist, wenn Sie so wollen, eine Motivationsrede. Bleibt bei mir, dann bleibe ich in euch. Es ist eine Zeit der Entscheidung, in der über Wohl oder Weh des Christlichen entschieden wird. Ja, du kannst gehen, aber dann verlierst du die Wahrheit und das Leben, egal in welche Richtung du gehst. Das ist das, was hier steht und es endet, steht auf. Wir wollen von hier weggehen. Es ist also eine Aufbruchssituation, tatsächlich aber bleiben die noch. Oder es wird suggeriert, dass der Fortgang der Abschiedsrede im Gehen gesprochen worden ist. Aber es ist eine Aufbruchssituation, Christen können nicht still sitzen bleiben und abwarten. Was dieser Satz, selten zitiert, für unsere heutige Kirche bedeutet, denken Sie mal drüber nach. Die Abschiedsreden Jesu werden fortgesetzt, denn mit dem 15. Kapitel beginnt die sogenannte zweite Abschiedsrede Jesu. Und da steigen wir ein in die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein Kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Sie erinnern bitte, Ego Eimi, ich bin. Zweimal haben wir Ego Eimi, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Dieses Bild von den Zweigen an einem Wurzelstock finden wir eben auch bei Paulus, da mit Blick auf das Verhältnis von Christen und Juden. Die Christen sind der aufgepfropfte Ölzweig auf die Wurzel. Und dann sagt Paulus, denke dran, die Wurzel trägt dich, nicht du trägst die Wurzel. Hier wird das Bild weiterentwickelt in das Weinstockbild hinein. Aber jetzt ist die Frage, du musst in Jesus bleiben. Nicht die Verbindung zum Judentum, von dem das Heil ja auch nach dem johannischen Evangelium kommt, Kapitel 4, Vers 22, sondern die Verbindung mit Jesus ist das zentrale Element. Egal was passiert, verliere nie die Verbindung mit Jesus. Der Gedanke kreist permanent darum herum. Wenn du aber die Verbindung mit Jesus verlierst und aufgibst, warum auch immer, bist du wie ein Rebzweig, der sich selbst abschneidet, der verdorrt, weggeschmissen wird und verbrannt wird. Diese Entscheidungssituation, bist du für oder gegen Jesus, die bleibt. Und es geht noch mehr. Wenn ich die Verbindung mit Jesus halte, wird auch der Vater bei mir sein. Mehr noch, mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Im Fruchtbringen, denn der Weinstock hat ja keinen Zweck in sich, er soll ja Frucht bringen. An den Früchten werden wir also erkennen, ist jemand in der Verbindung mit Jesus. Der Text geht dann weiter in den Versen 9 bis 17. Auch da blende ich Ihnen den Text wieder ein, damit Sie ihn mitlesen können. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Es ist also ein Topos, so wie ich und der Vater, so gilt das jetzt auch für euch und mich. Es ist also quasi, wenn Sie so wollen, wie so ein Kettenglied, der Vater durch mich, ich durch euch, damit auch der Vater durch euch. Das ist quasi, wenn Sie so wollen, eine Art Reihung, eine Sukzession, die in den Jüngern fortgesetzt wird. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, was ihr in meinem Namen erbittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. Diese Haltung des Kreisens um einen Gedanken, den wir im vorherigen Kapitel schon um Wahrheit und Liebe hatten, setze ich hier fort, wobei jetzt das Wort Liebe, die Agape, im Vordergrund steht. Die Agape wird also umkreist in vielen Gedankenspielen, Gedankenmomenten, um ihr dadurch vielleicht auch eine Gestalt zu geben. Letzten Endes geht immer noch dieses Verbindungsmoment der Gemeinschaft mit Jesus ist prägend, denn zu mehrfach wurde jetzt schon betont, wenn wir den Vater um etwas bitten, dann wird er es uns geben. Aber das passiert eben nicht bedingungslos. Die Vorbedingung ist, dass wir in der Liebe bleiben. Ich könnte ja sonst etwas für mich bitten und alle anderen sind egal. Aber die Idee ist, wenn wir den Vater in Liebe auch für die anderen um etwas bitten, dann werden wir es erhalten. Wie das Erhalten passiert, wird hier gar nicht geschildert. Ob das vom Himmel herabfällt, ob wir die Motivation, die Kraft bekommen, es zu tun, das wird hier gar nicht entschieden. Die entscheidende Frage ist die Verbindung mit Jesus. Diese Verbindung mit dem wahren Weinstock, die muss stehen. Und dann kommt ein zentraler Satz, den hier, also Sie merken ja, dass viele Sätze hier drin vorkommen, die Sie schon mal gehört haben. Ne? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Da ist das Freundschaftsmotiv drin, das wir in der Petrus-Szene haben. Aber die Agape geht noch viel weiter. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Wir brauchen nicht auf den Knien vor Gott herumrutschen vor Jesus. Wir dürfen aufrecht vor ihm stehen, weil wir seinen Namen tragen. Wir sind Christen. Wir sollen seinen Namen aufrecht und aufrichtig in die Welt tragen. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Es besteht ein Vertrauensverhältnis. Und jetzt kommt der Satz in Vers 16, ganz wichtig. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Warum ist dieser Satz so essentiell und so wichtig? Das Volk Israel wurde von Gott erwählt, weil Gott ihm seine Weisung, die Tora, anvertraut hat. Simchat Tora. Das war das Fest, das am furchtbaren 7. Oktober im Judentum gefeiert wurde, als Hamas Israel überfallen hat. Auch kein Zufall. Die Erwählung Israels besteht darin, dass es von Gott die Tora anvertraut hat, um die in der Welt auszurufen. Das Erwählungsmotiv greift Jesus hier auf und sagt nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Es gibt eine neue Erwählung. Während Paulus noch darum bestrebt war, das neue Israel zu verstehen aus Juden und Christen, da war das Christentum eine von vielen Bewegungen im Judentum, ist jetzt in dieser Phase, als das zentrale Symbol des Judentums, der Tempel verloren ist und auch das Judentum eine neue Identität ringt, nicht mehr so ohne weiteres einzulösen, sondern jetzt gibt es ein neues Erwählungsmotiv, das davon bestimmt ist, es gibt jetzt zwei Entitäten, ein Judentum und ein Christentum, was für den Paulus so noch gar nicht denkbar war. Und das Erwählungsmotiv spielt eine Rolle, das Judentum ist das von Gott erwählte Volk und jetzt sagt Jesus, ich habe euch erwählt. Ich habe euch alles anvertraut, was der Vater mir gegeben hat. Das habe ich euch anvertraut. Also gibt es jetzt nicht mehr nur das erwählte Volk Israel, sondern auch das erwählte Volk Neues Israel. Das heißt, es braucht gar keinen Minderwertigkeitskomplex geben. Es hat hier eine neue Erwählung stattgefunden durch den, der immer Ich bin sagt und offenkundig damit in Verbindung mit dem Vater steht. Und wie gesagt, es bleibt weiter offen. Versteht Jesus sich als göttlich? Ja, er wird sagen und er sagt, der Vater und ich sind eins. Aber das heißt noch nicht eine Totalidentifikation. Die sehen wir christologisch da drin, aber als Folge eines christologischen Nachdenkensprozesses, der über 300 Jahre dauern wird. Der Text geht dann weiter ins nächste Kapitel hinein mit den Versen 18, 15, 18 bis Kapitel 16, Vers 4. Und auch den blende ich Ihnen wieder ein. Denn jetzt geht es um das Verhältnis. Wenn das so ist, wir haben ja ein neues erwähltes Volk und das erwählte Volk Israel war ja auch immer ein Sonderling in der Welt. Und jetzt, wenn wir ein neues erwähltes Volk sind, sind wir vielleicht auch Sonderlinge in der Welt. Und die Welt wird auf uns reagieren und zeitgenössisch hat die Welt ja schon reagiert. Sie erinnern sich an den Herrscher der Welt. Auf der einen Seite das Volk Israel, das den christlichen Anspruch nicht gutiert, auf der anderen Seite ein römischer Staat, der Herrscher der Welt, der auch den christlichen Anspruch nicht gutiert. Und dazwischen muss die junge Kirche ihre Identität finden im Johannesevangelium. Das ist der Hintergrund. Das ist eine tendenziöse Schrift, darf man nie vergessen. Es ist eine aus christlicher Perspektive geschriebene Schrift. Wir haben andere Schriften aus dem nichtchristlichen Bereich, die andere Perspektive haben. Die ist nicht immer so wie die hier. Die gibt es eben auch. Aber hier haben wir aus der Sicht des frühen Christentums eine Schrift, die um die eigene Identität ringt und die sich auch mit den Feindschaften auseinandersetzen muss. Und so geht es deshalb auch weiter. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vorher gehasst hat. Die Kirche teilt das Schicksal Jesu. Er ist in der Welt auch nicht angekommen. Wer sich auf ihn einlässt, muss damit rechnen, dass er nicht nur Freunde in dieser Welt hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt von euch als ihr Eigentum, würde die Welt euch als ihr Eigentum leben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Sklave ist nicht größer als der Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten. Doch dies alles werden sie auch euch um meines Namens willen antun, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und nicht zu ihnen gesprochen hätte, wären sie ohne Sünde. Jetzt aber haben sie keine Entschuldigung für unsere Sünde. Das ist ein interessanter Satz. Wenn sie Jesus nicht gekannt hätten, wäre die Ablehnung seines Gedankens kein Fehler. Sie kannten den Gedanken nicht. Jetzt aber, wo er sich offenbart hat, ist seine Ablehnung ein Problem. Ein interessanter Gedanke, der sich bis heute übrigens oder bis in die jüngere Neuzeit hinein im Gedanken der Erlösung der Soteriologie festgehalten hat, was ist denn mit den Menschen, die Jesus nicht kannten, die konnten ja nicht getauft werden. Für die gab es in der mittelalterlichen Theologie den sogenannten Limbus. Ins Paradies konnten sie ja nicht, weil man da ja nur hinein konnte, wenn man sich zum Glauben an Jesus Christus bekannt und getauft worden war, bekannt hatte und getauft worden war. Lehnte man ihn ab, kam man in die Hölle. War man so irgendwie dazwischen, hat man ihn sich zwar zu ihm bekannt, aber dann durch seine Lebensführung sich von ihm dann doch nicht so ganz ergreifen lassen, kam man eben ins Fegefeuer, musste gereinigt werden. Und was war mit denen, die Jesus gar nicht hätten kennen können, weil er ihnen nicht verkündigt worden war oder weil sie einfach zu klein war? Da gab es in der mittelalterlichen Theologie diesen Ort, den sogenannten Limbus. Kein Strafort, aber eben auch nicht das Paradies. Man konnte das Paradies von da aus sehen. Hier haben sie quasi den Ansatz. Wenn ich Jesus nicht kenne, kann ich ihn auch nicht ablehnen, kann ich nicht sündigen. Wenn ich ihn aber kenne, ist die Ablehnung quasi eine Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich bei ihm nicht die Werke vollbracht hätte, die kein anderer vollbracht hat, wären sie ohne Sünde. Jetzt aber haben sie die Werke gesehen und doch haben sie mich und meinen Vater gehasst. Aber das Wort sollte sich erfüllen, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Ohne Grund haben sie mich gehasst. Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nimmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Sie merken, der Gedanke kreist immer mehr um diese Einheit Jesu mit dem Vater. Und das Bekenntnis zu Jesus wird der entscheidende Marker sein, ob man auf der richtigen Seite der Wahrheit steht oder nicht. Das ist natürlich aus christlicher Sicht ganz eindeutig. Wir glauben ja an Jesus, an den Messias. Und wer sich zu ihm bekennt, wird gerettet werden. Wer nicht zu ihm kommt, der sündigt. Das ist die innerchristliche Sicht. Von außen betrachtet oder wenn Sie der anderen Partei zugehören, werden Sie das anders sehen. Ist wie im Fußball. Wenn Sie die blaue Farbe tragen, sind Sie Schalker. Da freuen Sie sich über eine Niederlage Dortmunds. Wenn Sie gelbe Farbe tragen, dann freuen Sie sich über eine Niederlage der Blauen. Ist immer die Frage, in welcher Partei Sie gerade sind. Wenn ich aber das aus dieser Situation heraus enthebe, daraus eine allgemeine Regel mache, dann wird es unter Umständen furchtbar. Ja, wir sind Christen. Zumindest ich. Ob Sie es sind, weiß ich ja gar nicht, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer. Aber wir bekennen uns zu diesem Jesus, dem Christus, und wir erkennen, dass der Vater in ihm wirksam war. Und wir glauben daran, dass in diesem Folgen seines Weges wir auch den Weg zu Gott finden werden. Wir sind heute so weit, dass wir sagen, der Johannes nimmt eine sehr auf die Spitze geschriebene Haltung ein, die aus dieser Identitätssuche heraus begründet ist, weil die Ablehnung von weltlicher und von jüdischer Seite mit Händen zu greifen ist, man aber noch so jung als Gemeinde ist, dass man noch nicht in dem Sinne auf eigenen Beinen stehen kann. Und das ist, wenn Sie so wollen, eine Haltung der Pubertät, wo Abgrenzungsprozesse stattfinden. Etwas, was wir heute noch empfinden, wenn wir in unser eigenes Leben gehen wollen, bevor wir als Erwachsene mündig unser Schicksal in eigene Hände nehmen können, müssen wir erstmal mit Vater und Mutter rangeln, müssen uns abgrenzen. Das geht nicht ohne Verwundungen gegenseitig ab. So gesehen ist das Johannesevangelium bei aller hochgeistigen theologischen Reflexion entwicklungspsychologisch ein Zeugnis einer pubertären Auseinandersetzung des Christentums mit seinen Wurzeln, mit seiner Herkunft. Auch Jugendliche, Pubertierende sind hochintelligent, schlau. Sie dekonstruieren die Welt. Das ist das, was wir erleben. Es wird etwas dekonstruiert und es entsteht eine neue Identität, die sich herausbildet. Man muss aber als erwachsener Mensch auch wieder den Weg zurückfinden und mit seinen Ahnen dann doch irgendwie einen Modus finden, mit dem man leben kann. Ob wir als Kirche das in 2000 Jahren Kirchengeschichte geschafft haben, vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren. Vielleicht. Zu lange hat es gedauert. Da liegt noch einiges an Weg vor uns. Aber es wird hier noch ein Begriff verwendet, denn die Zeit, wo Jesus nicht mehr da sein wird, die kommt ja. Sie wird erstmal eine kurze Zeit sein. Dann kommt er als Auferstandener wieder. Aber der Auferstandene ist nicht mehr unter uns. In der synoptischen Tradition ist es mit der Himmelfahrt verbunden. Auch in der Johannäischen Tradition gibt es keine Himmelfahrt, aber ist irgendwie klar, der Auferstandene wird nicht leibhaftig mit seinem Auferstehungsleib die ganze Zeit unter uns sein, sondern es wird eine Zeit kommen, wo wir auf uns gestellt sind. Und der Evangelist Johannes hat schon mehrfach den Begriff Beistand erwähnt. Der Beistand wird kommen, auf Griechisch Paraklet, der Tröster. Und dieses Paraklet ist ja mit dem Heiligen Geist verbunden, auch das spielt ja hier eine Rolle. Wir haben es gelesen oder gerade gehört, Kapitel 15, Vers 26. Wenn aber der Beistand kommt, den ich vom Vater aussenden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Dieser Beistand, der Geist, wird, wenn Sie so wollen, das Werk Jesu weiterführen. Tatsächlich wird ja der Auferstandene im Johannesevangelium seine Jünger anhauchen, ihnen so neues Leben einhauchen, ähnlich wie es der Vater mit dem Adam gemacht hat, als dieser Lehmklumpen vor ihm lag und der Vater, der Schöpfer, den Adam ins Leben bringt, indem er ihm den Geist des Lebens einhaucht. So macht der Auferstandene die Jünger neu lebendig, indem er ihnen den Geist der Wahrheit, wenn sie so wollen, einhaucht. Damit endet in einer gewissen Weise die zweite Abschiedsrede. Und die dritte Abschiedsrede, die die zweite fortsetzt, beginnt mit einem neuen Thema. Da sind wir im 16. Kapitel, Vers 5. Und es wird jetzt der Gedanke dieses Geistes des Parakleten, des Beistandes weiter entfaltet. Ich blende Ihnen den Text ein, denn die Frage steht ja im Raum, was ist denn dieser Beistand genau? Wir sind Kapitel 16, die Verse 4, ich fange Vers 4 an, den habe ich noch nicht mitgelesen. Ich habe es euch, die Verse 4 bis 15. Ich habe es euch aber gesagt, damit ihr euch, wenn die Stunde kommt, daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Das habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt, denn ich war ja bei euch. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Das war ja eine Frage, die war ganz am Anfang war mal da. Und jetzt kommt die Situation des Gehens Jesu und niemand fragt, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, weil ich es euch gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Merkwürdiger Gedanke. Wollen wir nicht alle, dass Jesus bei uns ist? Wieso ist das gut, dass er fortgeht? Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Welt leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Hier wird also der Gedanke des Geistes näher ausgeführt. Also ein enormer Gedankenfortschritt. Er hat bis jetzt zweimal von dem Beistand, der kommen wird, gesprochen. Und die Frage steht natürlich im Raum, was ist denn dieser Beistand? Dieser Beistand, den Jesus geben wird, kommt auch aus Gott. Er hört Gott und gibt das weiter, was der Vater sagt. Es wird also eine Zeit kommen, in der der Beistand die Jünger unterrichten wird. Deshalb muss auch Jesus gehen, weil die Jünger sich weiterentwickeln müssen. Ein bemerkenswerter Gedanke, der viel zu wenig gedacht wird. Bis heute hört man auch in der kirchlichen Verkündung, wir müssen Jesus berührbar machen, wir müssen zu Jesus gehen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich sage jetzt etwas, was ein bisschen polemisch ist. Dieser Jesus ist gar nicht da. Nicht so, wie er damals war. Nicht so, wie er sich als Auferstandener gezeigt hat. Ja, wir haben die Eucharistie. Leib und Blut Christi. Er ist in der Eucharistie gegenwärtig. Ja, er ist in jedem Menschen gegenwärtig. Aber er ist im Menschen gegenwärtig, weil der Geist Gottes in den Menschen atmet und wohnt. Der Geist und die Erkenntnis, dass wir im Geist Gottes das Werk Jesu fortführen, ist ein echter Gedankenfortschritt, der nur dann umgesetzt wird und werden kann, wenn wir eben nicht immer sagen, Jesus, mach du. Nein, der Auftrag kommt jetzt, ihr müsst mit diesem Beistand, der wird euch bei dieser Aufgabe beistehen, jetzt das Werk Jesu weiterführen. Das ist das, was wir Katholiken mit dem vierten Sakrament verbinden. Wenn der Bischof oder der Priester, wenn er eine entsprechende außerordentliche Firmerlaubnis hat, die Hand auflegt, ein Beauftragungsgestus, die Stirn mit Krisamöl salbt, dem Königsöl, und dazu spricht, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Den empfängt man da nicht, den hat man schon, sonst würde man gar nicht leben. Aber man bekommt Brief und Siegel, der Geist Gottes ist bei euch. Und in diesem Auftrag, geh jetzt hin in Frieden und lebe, bezeuge das, was du als Christin, als Christ bezeugen sollst. Das ist der Sinn und Zweck der Firmung, ein Entsendungsritus, wenn Sie so wollen. Im Beistand, im Wissen um den Beistand des Geistes der Wahrheit, sollen wir Zeugnis ablegen in der Welt. Wir sind diejenigen, die das weitergeben, was wir von Jesus gehört haben, der nach dem Zeugnis des Johannes Evangelisten vom Vater gehört hat. Die Kette wird weitergegeben. Wenn wir, das ist mein Wort, was ich dann immer sage, Jesus berührbar machen wollen, wir können, Jesus ist nicht mehr so leibhaftig da. Er ist aufgefahren in den Himmel. Müssen wir uns berührbar machen. Weil sein Geist durch uns in diese Welt hinein wirkt. Die Gedankengänge Jesu gehen dann weiter. Ab Vers 16, ich blende Ihnen den Text wieder ein, wie gehabt. Ich fange in Vers 15 an zu lesen, da hatten wir, glaube ich, aufgehört. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Das ist gewissermaßen die Vorwegnahme der nächsten Tage. Eine kurze Zeit, am nächsten Tag wird Jesus hingerichtet werden. Am Kreuz stirbt er, wird begraben werden. Man denkt, alles wäre vorbei. Das Scheitern ist perfekt. Dann wird sich der Auferstandene aber wieder zeigen. Er wird also nochmal eine kurze Zeit da sein. Aber dann wird er schlussendlich nicht mehr gesehen werden in diesem Sinne. Da sagten einige von seinen Jüngern zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Sie sagten, Was heißt das, wenn er sagt, eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet. Und ganz ehrlich, viele Verkünder heute scheinen es immer noch nicht zu wissen. Wenn sie immer nur auf Jesus schauen, ja, der ist wichtig. Jesus schaut, sieht den Vater. Aber sie übersehen dabei, dass wir jetzt den Auftrag bekommen haben, den Namen Jesu in der Welt weiter auszurufen. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, ihr macht euch untereinander Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Amen, Amen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, hat sie Trauer, weil ihre Stunde gekommen ist. Aber wenn sie ein Kind, das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Not über die Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So habt auch ihr jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. An jenem Tag werdet ihr nichts mehr fragen. Er nimmt im Endeffekt die Offenbarung der Auferstehung, sein Erscheinen vorweg, aber in einer Situation, in der sie es noch gar nicht verstehen können. Er vergleicht es interessanterweise mit einer Schwangerschaft. Ich habe gerade kürzlich den hervorragenden Beitrag Terra X gesehen im Fernsehen, wo es um den Beginn des Lebens geht. Wo klar ist, im Moment der Geburt erleidet die Frau Schmerzen, die kaum größer zu denken sind. Wenn das neugeborene Kind aber auf der eigenen Brust liegt, sind alle Schmerzen vergessen. Jesus spielt geradezu mit diesem Gedanken. Die Trauer wird übermäßig sein. Man kann es nicht anders betonen. Wir glauben an einen, der am Kreuz als Gescheiterter stirbt und dann trotzdem aufersteht. Für uns Christen übrigens interessanter Gedanke. Wir befinden uns ja mitten in der österlichen Bußzeit. Volksmund immer noch als Fastenzeit bekannt. Und gerade heute habe ich wieder auch aus christlicher Zeit gelesen, weil wir in diesem Jahr die christliche österliche Bußzeit ziemlich parallel zum Ramadan, zur islamischen Fastenzeit haben, dass es doch da große Ähnlichkeiten gäbe. Da frage ich mich immer, wo seid ihr denn geboren? Wo kommt ihr denn her? Wir Christen kennen zwei Fasten- und Abstinenztage, Aschermittwoch und Karfreitag. Dazwischen kann man in der Gefolgschaft Jesu auch das Fasten üben. Aber es ist eine ganz andere Idee, als sie im Ramadan vertreten wird. Wir Christen können gar nicht fasten, weil Jesus selber sagt, wenn der Bräutigam bei seinen Leuten ist, können sie nicht fasten, sondern sie müssen feiern. Wir leben doch in dieser messianischen Zeit. Deswegen sollen wir in dem Sinne, gerade auch wenn wir fasten, kein trauriges Gesicht machen. Auch wenn wir in der Vorbereitungszeit zu Ostern sind, leben wir doch in der Gewissheit, wir glauben an den, der auferstanden ist. Wir bereiten uns auf das Fest der großen Auferstehung vor, um diese Vergegenwärtigung, diese Vergewisserung uns nochmal zu haben. Es ist ja einigermaßen absurd, an einen zu glauben, der von den Toten auferstanden ist. Der Paulus muss über 513 Zeugen beiführen, damit er das überhaupt glaubhaft machen kann. Und auch die Jünger, das nimmt Jesus hier vorweg, verstehen ihn ja zu irdischen Zeiten kaum. Der Beistand wird es ihnen erschließen. Das ist das, was im Lukas-Evangelium der Apostelgeschichte quasi ausgeführt wird. Wenn die Zeit zwischen der Auferstehung Jesu und Pfingsten, wenn sie dann in der Kraft des Heiligen Geistes endlich anfangen, selber zu verkünden, offenkundig beginnen zu verstehen, was Jesus gesagt hat, was ihnen zu irdischen Zeiten noch rätselhaft war. Da findet eine Neujustierung, eine Neuorientierung statt. Und in ähnlicher Weise führt auch der Johannesevangelist es hier aus, dass der Beistand sie in die Wahrheit einführen wird. Dann lesen wir weiter, denn nach österlich ist klar, wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Vorösterlich in der Existenz der Jünger mit Jesus steht das große Scheitern bevor, das Heulen und Zähneknirschen. Nachösterlich, und wir leben in dieser nachösterlichen Zeit, wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Amen, Amen, ich sage euch, was ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird euch gegeben werden. Bis jetzt habt ihr noch um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Dies habe ich in Bildreden zu euch gesagt. Es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern euch offen vom Vater verkünden werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Das ist genau der Gedanke, den ich gerade entwickelt habe. Der johannäische Jesus ist hier glasklar. Er ist weg. Das mag sich für christliche Ohren merkwürdig anhören, die immer Jesus, Jesus, Jesus sagen. Ja, Wir haben seine Geschichte. Wir haben seine Gegenwart in der Eucharistie. Aber er ist weg. Wir leben jetzt in der Zeit des Beistandes, in der wir den Auftrag bekommen, sein Werk weiterzuführen. Das ist was ganz anderes, als nur anbetend auf ihn zu schauen. Ich will nichts gegen die Anbetung sagen. Aber sie übersieht, dass wir einen Auftrag bekommen. Wer in der Kirche vor dem Allerheiligsten kniet, muss in diesem Sinne sich draußen dem Nächsten zubeugen, denn auch da ist Gott gegenwärtig. Das darf man nicht vergessen. Und der johannäische Jesus ist ja glasklar, ich verlasse die Welt und gehe zum Vater. Da sagten seine Jünger, siehe, jetzt redest du offen und sprichst nicht mehr in Bildreden. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und von niemandem gefragt werden brauchst. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus erwiderte ihnen, glaubt ihr jetzt? Siehe, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr versprengt sein werdet, jeder in sein Haus und mich allein lassen werdet. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Wenn man auf die Passionserzählung schaut, weiß man, dass Jesus wahrsagt. Das ist bei uns Menschen so. Brustton der Überzeugung, spucken wir die größten Töne, voller Mund, verspricht gern viel. Wir erleben das ja bei den Regierungsbildungen und bei den großen Problemen der Welt. Was wird da alles großherzig versprochen? Und wenn es darum geht, Butter bei den Fische zu machen, erleben wir oft genug das große Scheitern. Jesus ahnt, dass in großen Worten, wir glauben dir, dass in großen Worten der Jünger noch die Taten folgen müssten. Und wie schwer das wird im Angesicht der Not, die kommt. Und die werden alle abhauen, bis auf den einen, der unterm Kreuz stehen wird. Alle werden sie sich durchtun. Und sie werden erst noch lernen müssen, was es heißt, diesen Kelch zu trinken. Jesus ahnt das. Aber nachösterlich, und der Johannes der Evangelist schreibt ja nachösterlich, ist auch klar, Jesus hat die Welt besiegt. Übrigens ein Gedanke, der im Johannes, in der Offenbarung des Johannes, nicht vom gleichen Autor stammend, auch den Fehler darf man nicht machen, man denkt immer, die wären alle vom gleichen Autor geschrieben. Aber wie viele Leute, die, was weiß ich, Noah kennen oder Paul oder Mathilde oder wie, kennen sie, die denselben Namen haben? Die sind nicht alle identisch. Aber in der Offenbarung des Johannes wird genau damit gespielt, aus der Sicht der Ewigkeit steht der Sieg Christi immer schon fest, während hier auf Erden in der Zeit Höhen und Tiefen durchlitten werden müssen. Jesus sagt ihnen das hier voraus, nimmt den Mund nicht so voll. Es wird die Zeit kommen, in der ihr fliehen werdet, weil die Not groß ist und ihr werdet erst lernen müssen, aus diesem Geist der Wahrheit zu leben. Nachösterlich ist klar, der Tod ist besiegt. Bevor dann die Zeit der Entscheidung kommt, schließt Jesus seine Abschiedsrede mit einem großen Gebet ab. Und das ist im 17. Kapitel überliefert. Eine Menge Text, die ich einfach jetzt vortragen werde. Und weil es ein Gebet ist, muss man diesen Gebetshabitus haben, denn Jesus betet hier zum Vater. Er tritt ins Zwiegespräch mit dem Vater selbst. Dies sprach Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sagte, blende ich den Text noch einmal, damit Sie mitleben können. Entschuldigung. So. Dies sprach Jesus und er erhob seine Augen zum Vater und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit du allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkst. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist dein und was dein ist mein. Ich, in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift sich erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. In diesem Gebet werden alle Aspekte, die wir vorher in den Abschiedsreden vortragen gehabt haben, noch einmal an Gott richtend vorgetragen. Wir haben also so gesehen nicht nur das Gebet des Herrn, das im Matthäus- und im Lukas-Evangelium als Vaterunser überliefert ist. Wir hören sonst oft, dass Jesus betet. Wir haben hier ein zweites Gebet des Herrn im Johannes-Evangelium, das sich unmittelbar an Gott richtet. Und dieses Gebet hat es in sich. Nicht, weil da neue Gedanken formiert würden. Im Endeffekt werden die summarisch nochmal aufgegriffen, die in den drei Kapiteln vorher entfaltet worden sind. Diskursiv, um sich kreisend, teilweise redundant, immer wiederholt worden sind. Aber hier haben wir es ein Gebet, das sich an den Vater richtet. Von dem war bisher immer nur, wenn Sie so wollen, ja, in einer dritten Person oder als dritte Person die Rede. Hier kommt dieser Vater als Gesprächspartner, als Adressat eines Gebetes in den Vordergrund. Ein Gebet ist etwas Besonderes. Ein Gebet ist performativ. Im Gebet erhalte ich einen unmittelbaren Auftrag. Vorher waren es theoretische Überlegungen. Könnte man argumentativ auch dagegen sein. Die Jünger gehen ja auch da hinein und fragen, was heißt das, was meinst du, wie ist das so und wie ist das so? Da treten andere Protagonisten ein. Im Gebet treten wir unmittelbar vor den Schöpfer, den Vater, und Jesus vertraut seine Jünger ihm an. Das hat eine andere Qualität. Ich will Ihnen das an einem anderen Beispiel, weil es sehr aktuell ist, deutlich machen. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder Anschläge aus dem islamistischen Bereich gehabt. Und dann hören Sie in der Presse immer, dass das alles das Internet sei, die sozialen Medien. So einfach ist das nicht. Dann müsste es ja viel mehr Anschläge geben und so weiter. Die sozialen Medien verstärken etwas, was vorher in der analogen Welt passiert ist. Und als wir hier in Solingen, nicht weit weg von da, wo ich übertrage, vielleicht 13, 14 Minuten mit dem Auto, als der Anschlag da passierte im letzten August, ist die Polizei sofort in die Moschee gegangen, weil sie wusste, dass da Radikalisierung stattfinden. Wir hören oft, und die Predigten aus den Moscheen werden oft auch auf die Homepages der Gemeinden gestellt. Und die sind manchmal schon ziemlich harsch, aber doch oft noch weichgespült. Viel interessanter aber ist das, was gebetet wird. Denn im Gebet stehe ich ja vor Gott, vor Allah, vor dem Vater. Und ich erhalte meine Weisung unmittelbar von ihm, dem Höchsten. Das ist auch das, was hier geschieht. Wir stehen mit Jesus vor dem Vater. Das ist eine ganz andere Qualität, als einen Vortrag, eine Rede zu halten. Die ist schon wichtig, sie stammt aus dem Munde Jesu, zumindest in der ionischen Diktion. Aber hier tritt er an den Vater heran und vertraut dem Höchsten die Jünger an. Das ist performativ. Und man kann sich sehr gut vorstellen, denn dieser Duktus dieses Gebetes ist ja etwas, was wir zumindest aus der römisch-katholischen Tradition im Hochgebet kennen. Das ist eine Art Hochgebet. Man kann sich gut vorstellen, wie in der joannäischen Gemeinde dieses Gebet vielleicht sogar gemeinschaftlich vorgetragen wurde als Gebet des Herrn, wenn man es so will, oder stellvertretend für die Gemeinde vorgetragen wurde. Und das macht etwas mit der Gemeinde. Ganz anders als sie reden. Die hört man zu und denkt, ach so, den sieht Jesus darüber. Aber jetzt werden wir als Jüngerinnen und Jünger Jesu Gott anvertraut. Das hat eine andere Qualität. Ich durfte das kürzlich, vor gerade stark 2 Wochen, bei der jährlich auch in Köln stattfindenden Taufzulassungsfeier in St. Gerion in Köln erleben. Da stellen sich die Taufbewerber erst namentlich vor, dann stellen wir als Begleiter, als Katechetinnen und Katecheten, ich leite hier auch die KG Fidestedt in Wuppertal, unsere Taufbewerber dem Erzbischof von Köln vor, der sie zur Taufe zulässt. Und am Schluss nimmt der Erzbischof die Empfehlungsschreiben, die wir gehabt haben, die ihm überreicht worden sind, und spricht darüber ein Gebet. Das ist der entscheidende Moment, wenn die Taufbewerberinnen und Taufbewerber gewissermaßen Gott anvertraut werden. Ein Gebet hat eine ganz andere performative Qualität, als eine reine Rede es haben könnte. Das ist das, was Jesus hier tut. Damit endet im Endeffekt die Erzählung vom Mahl, von den Abschiedsreden. Und mit dem nächsten Vers, mit dem 18. Kapitel, wird wahr, was Jesus gesagt hat. Man geht in den Garten Gethsemane, er wird verhaftet, er wird verhört, er wird Pontius Pilatus ausgeliefert. Über diesen Prozess, den Pilatus-Prozess, gibt es hier eine eigene Glaubensinformation, wo wir die Passionserzählung mal analysiert haben. Den Link lege ich Ihnen dazu in die Shownotes. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig mitnehmen in die Abschiedsreden Jesu. Jeder Vers, jeder Absatz böte genügend Potenzial für eine komplett eigene Glaubensinformation. Wir haben 4 Kapitel gelesen. Natürlich ist auch mir klar, dass das nur ein Überblick sein kann, eine Einführung. Die Abschiedsreden liest man aber selten oder man hört sie auch selten in dieser Fülle. Viele Verse von denen sind Ihnen vielleicht bekannt geworden, weil sie in unserer christlichen Sozialisation eine ganz wesentliche Rolle spielen. Sie stammen oft aus diesen Abschiedsreden und wenn Sie wenigstens mitnehmen, dass die Ich-Bin-Worte Jesu immer auch eine Selbstoffenbarung sind, dass dort der offenbarte Name Gottes, Ich bin der Ich bin, eine zentrale Rolle spielt. Vielleicht feiern Sie Ostern anders. Denn Ostern ist klar, Gott hat seine Herrlichkeit in Jesus Christus da selbst offenbart. Wenn Sie möchten, sind Sie herzlich wieder hier am 2. April im Jahr des Herrn 2025 eingeladen. Dann werden wir uns, ich habe es vorhin schon angekündigt, den letzten Tag im Leben Jesu vornehmen, eine biblische Zusammenschau. Wir werden mal alle 4 Evangelien, das, was dort überliefert ist, so ein wenig zusammentragen und versuchen zu rekonstruieren, was wir über diesen letzten Tag im Leben Jesu sagen können. Also gewissermaßen das, was nach den Abschiedsreden passiert ist. Da werden sicherlich auch die ein oder anderen Aspekte aus der Archäologie einfließen, die wir da wissen. Also wie hat Jesus seinen letzten Tag durchlebt, durchlitten? Er endet ja mit seinem Tod und seiner Bestattung, die schon außergewöhnlich war. Dazu werden wir beim nächsten Mal sicherlich mehr hören. Und für die, die dabei waren, war es das große Scheitern. Es schien alles aus zu sein. Wir heutigen wissen, es war noch lange nicht das Ende. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute: Bleiben oder werden Sie gesund? Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesen Tagen ist es mir wichtiger denn je zu sagen: Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Wenn Israel in Frieden leben kann, werden alle Völker in Frieden leben. Möge Gott helfen, dass Friede in dieser Welt wird. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!